Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Markus Pfahlefeld.
Heute bin ich zu Gast bei Gabriele Gysi. Frau Gysi ist Schauspielerin, Regisseurin, Schriftstellerin. Sie ist die Tochter von Klaus Gysi, der unter vielen anderen auch Kulturminister der DDR von 1966 bis 1973 gewesen war. Zudem ist sie die ältere Schwester von Gregor Gysi, mit dem sie 2020 ein Gesprächsbuch über ihren gemeinsamen Vater herausgebracht hat. Vor kurzem ist im Westend Verlag das Buch »Die Nacht«, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden, von Gabriele Gysi erschienen. Hallo, Frau Gysi.
Hallo.
Ich sitze hier in Berlin in Ihrer Wohnung, die Sie bereits mit Ihrer Familie als Kind bewohnt haben. Dabei haben Sie 1984 bereits die DDR verlassen und sind nach Bochum ans Stadttheater. Dort arbeiteten Sie mit Klaus Peymann zusammen. Darf ich fragen, was Sie dazu bewogen hat, 1984 schon die DDR zu verlassen? Und wie war das für Sie als Kulturschock oder war das eine Erlösung oder wie haben Sie das wahrgenommen?
Naja, ein Kulturschock war es natürlich nicht. Ich bin ja groß geworden in einer Zeit bis zur Pubertät, als es die Mauer noch nicht gab. Und wir sind immer zwischen Ost- und Westberlin hin und her gefahren zu unserer Großmutter, die lebte mit dem Kindermädchen meiner Mutter zusammen, also Mama und Mascha, lebten in Nikolassee, in der Nähe des einzigen Hauses, in dem sie gelebt hatten, am Schlachtensee. Mhm. Und dadurch fuhr man sowieso hin und her in Berlin und wusste, dass es verschiedene Welten gibt. Und wenn man 14 ist, vergisst man das auch nicht mehr. Als die Mauer gebaut wurde, 61, war ich ja sogar schon 15. Und insofern gab es natürlich jetzt keinen Kulturschock in dem Sinn, abgesehen davon, dass die Volksbühne auch ins westliche Ausland reisen konnte, weil sie Gastspiele dort verwirklichen konnten. Und zweimal bin ich auch mitgefahren. Also der Schock hielt sich in Grenzen. Und ja, die DDR zu verlassen wäre dann ja das erste Thema.
Ja.
Und da habe ich immer gesagt und auch gedacht, und denke ich heute noch, glaube ich, das stimmte sogar, es gab zwei Altersjahre oder Zeiten, in denen es die DDR schwierig war durch die Mauer. Das war die Pubertät, in der man den großen Wecktraum hat und meint, die Welt wartet auf einen und man will die Welt auch kennenlernen. Und die Midlife-Crisis, weil die DDR war zu klein, um wirklich dran zu glauben, dass man etwas Grundsätzliches ändert. Also wenn man von München nach Hamburg zieht, hat man schon das Gefühl, man ändert was. Aber das war in der DDR schwieriger. Also das konnte man nicht denken. Und insofern sind dann viele Biografien auch den Weg aus der DDR rausgegangen, weil sie innerhalb der DDR sich in ihren Möglichkeiten erschöpft hatten.
Aber es war ja schwer, aus der DDR auszusiedeln, oder?
Das stimmt. Das war natürlich schwierig. Also es gab entweder die gegen das Gesetz durchgeführte Republikflucht oder über einen Ausreiseantrag. Das war ja dann ausgehandelt. Und bei mir war es eigentlich, man kann fast sagen, ein gegenseitiges Einverständnis, weil ich war sozusagen mit meinem Leben an die Grenze der Möglichkeiten des legalen Verhaltens in der DDR gegangen oder geraten. Und es gab ständig irgendwelchen Ärger und ständig musste man Leute verteidigen. Oder wir haben in Anklam zum Beispiel, habe ich Frank Castorf eben helfen können, weil wir damals zusammenlebten, dass das Projekt klappt. Ja, weil Frauen eben doch schlauer sind in der Intrige und die besser deuten können und nicht so schnell Held werden wollen. Dann kann man besser mit Systemen umgehen. Ach ja, dann kam Polen dazu und immer war sozusagen irgendein Ärger an mich gebunden.
Polen heißt Solidarność kam dazu.
Genau, Solidarność kam dazu, aber dann die Ausweisung Biermanns war auch ein Problem, weil in der Volksbühne gab es zwei Kollegen, die auch in der SED waren und die unterschrieben ein Dokument, das sich gegen die Ausweisung Biermanns wendete. Da hätten auch viel mehr unterschrieben. Aber das ZDF wollte, glaube ich, einfach nicht mehr Leute haben. Weil ich habe auch gedacht, als das geschah, dachte ich nicht etwa, Biermann ist ein toller Kerl, sondern ich dachte, jetzt werden sie frech. Und zwar meine ich jetzt mit frech, dass du eingreifst in Prozesse, in die der Staat nicht einzugreifen hat. Ich finde zum Beispiel heute, Jacques Beau ist der Schritt zu viel in den Sanktionen. Die sind noch vorher auch nicht gerecht gewesen und auch nicht gerechtfertigt. Nur Jacques Beau, wenn Jacques Beau sanktioniert wird, ist das eine Androhung gegen jede Meinungsfreiheit. Und das geht nicht. Da sage ich jetzt, wenn ich sozusagen noch in der Leichtigkeit des DDR-Bürgers denken könnte, würde ich sagen, jetzt werden sie frech. Jetzt reicht's.
Die Herrschenden werden.
Ja, na klar. Mhm. Ich meine, Kritik macht immer nur Sinn gegen die Herrschenden, weil die anderen folgen, ob jetzt in Ablehnung oder Zustimmung. Und da gab es eben in der Volksbühne in der DDR auch Versammlungen innerhalb der SED und ich war auch in der SED. Und da habe ich zum Beispiel eben dann, weil die Logik, die Begründung für die Sanktionen, also die konnten ja nur innerhalb der Partei in Form von Rügen oder Ausschluss oder irgend sowas geschehen. Und die Begründung war, dass ja ihre Unterschrift und ihr Ausdruck gegen die DDR genutzt wird. Nicht, was sie sagen, das darf man schon diskutieren. Nur es wird eben gegen die DDR genutzt. Das Gleiche, was jetzt mit Jacques Beau passiert. Weil Jacques Beau hat überhaupt nichts getan, was irgendwie an irgendeiner Stelle gegen irgendein Gesetz dieser EU verstößt. Das Einzige, was man ihm vorwirft, dass die Russen seine Aussagen kolportieren und nutzen. Hm. Nun werden Aussagen immer genutzt von anderen, wenn sie öffentlich sind und sind natürlich nicht als Tat derjenigen Person zu betrachten, die die Äußerung geleistet hat.
Haben Sie den Aufruf für Biermann mit unterschrieben?
Nein, dürfte ich gar nicht. Natürlich hätte ich den unterschrieben, war gar kein Problem. Aber die haben das so organisiert, dass eben eine überschaubare Zahl an Leuten da unterschrieben hat. Aber ich habe in dieser Parteiversammlung dann ein Parteiverfahren gegen Erich Honecker verlangt, weil in der Logik dann die Person, deren Aussagen am meisten gegen den Staat genutzt werden, ja verurteilt werden muss. Und das war in dem Fall Erich Honecker. Also zum Beispiel heute muss man sofort auf die Sanktionsliste setzen. Herrn Merz, Frau von der Leyen, die ganze Riege der Elite, weil sie diejenigen sind, deren Aussagen am meisten kolportiert werden, um die Widersprüche in diesem Land darzustellen. Also gehört genau Frau von der Leyen und Herr Merz zum Beispiel auf die Sanktionsliste. Und ich hatte das jetzt für Erich Honecker in der DDR verlangt. Und dann war der arme Mensch, der von der Bezirksleitung da war, der war völlig außer Atem. Aber danach wurde ich dann über einen kurzen Weg ausgeschlossen.
Ausgeschlossen
aus der SED.
Aus der SED.
Das ist eben der Unterschied. Die Volksbühne wäre eine echte Sanktion gewesen, weil da habe ich mein Geld verdient, da war mein sozialer Zusammenhang. Jetzt aus der Partei sozusagen hat ja Hobbycharakter. Wenn du eine Leitungsfunktion hast, ist es natürlich anders, weil die dann anders an eine Loyalität gebunden ist. Dem Staat oder dem Arbeitgeber gegenüber ist egal. Weil zum Beispiel, ich habe ab einem bestimmten Alter die DDR sowieso gesehen als eine Art staatskapitalistisches Unternehmen. Als solche hat sie ja auch auf dem Weltmarkt agiert und agieren müssen. Systeme können sich die Menschen nicht aussuchen, die funktionieren. Also so war das eben. Und daraus hat sich dann aber ergeben, weil da eine Vielzahl von Widersprüchen sich angesammelt hatten. Also das Theater anklammern und dann meinetwegen in der Art meines Widerspruchs innerhalb der Partei und meiner Art der Auffassung davon, wie etwas zu laufen hat. Ich weiß noch, und dann hatte ich selbstverständlich auch ganz viel Beziehungen nach West-Berlin und viele Freunde das hat sich so ergeben, weil ich mit Emine Sefke Öster mal zusammengelebt habe. Die hat auch ein ganz schönes Buch geschrieben über die Zeit. Da kamen natürlich immer alle Westberliner Freunde und wollten irgendwie ins Theater gehen und man hat sich ausgetauscht zur Welt.
Wie hat das denn Ihr Vater aufgenommen? Er war da zwar nicht mehr Kulturminister, aber war, glaube ich, für Kirchenfragen zuständig, aber gehörte ja mit zum inneren Zirkel. Vielleicht damals schon nicht mehr?
Jetzt würde ich sagen, auch ein Kulturminister gehört nicht zum inneren Zirkel. Nein, Kulturminister erscheinen zwar oft in der Zeitung, und können vielleicht in dem Gebiet, also wie Jacquelin in Frankreich, bestimmte Sachen erreichen und auch als Staatssekretär für Kirchenfragen natürlich in vermittelnder Funktion. Aber die wirklichen Entscheidungen, die werden von den Wirtschafts- und Militärministern oder Unternehmen gefällt. Mhm. Und heute vom Finanzkapital. Also wenn man wissen will, was heute passiert, muss man gucken, was Lawrence Fink gerade macht.
Mhm. Oder Pistorius und nicht Wolfram Weimar. Wie hat denn Ihr Vater reagiert?
Mein Vater kannte ja seine Tochter und ich kannte meinen Vater. Und wir wussten auch, wo wir eben einfach unterschiedlicher Auffassung sind. Mein Vater kommt ja aus einer anderen Zeit, mit anderen Voraussetzungen und auch ja Beziehungen. Und für ihn hatten Sachen eine andere Bedeutung als für mich. Zum Beispiel, für ihn war ja seine Beziehung zur Partei, die ja über seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Deutschlands in den 20er und 30er Jahren entstanden war, eine ganz andere Bedeutung. Mein Vater war ein jüdischer Junge, also seine Mutter war Jüdin und er war im Kommunistischen Jugendverband. Und die Partei, die Kommunisten waren eben die, die als erste wirklich Widerstand gegen die Nazis geleistet haben. Und die auch ihre jüdischen Freunde versucht haben zu schützen, zu warnen und die Gefährlichkeit in einer ganz anderen Weise verstanden hatten. Und daraus ergibt sich natürlich, wenn du in der Geschichte verankert bist, ein anderes Treueverhältnis als für mich. Für mich war das im Grunde genommen so etwas, was der Rudi Dutschke als den langen Weg durch die Institutionen beschrieben hat. Die ging in Westdeutschland dann durch die staatlichen Apparate und in Ostdeutschland ging sie durch die Partei, weil es eben ein anderes System war. Im Nachkriegsdeutschland wurden die beiden Staaten natürlich nach dem Vorbild ihrer Besatzungsmächte entwickelt. Und da hattest du das sowjetische Einparteiensystem, was dann aufgeweicht wurde in der DDR in Bezug auf die Weimarer Republik mit den Blockparteien. Natürlich sind das nicht nur Flöten, sondern die haben auch bestimmte Schichten und Anliegen vertreten. Und in diesem Konglomerat von Staatsaufbau, ja, war dann der Weg in die SED für viele der lange Weg durch die Institutionen, um Einfluss zu nehmen und mitzugestalten. Hm. Und manchmal ging es gut und oft ging es auch nicht gut. Und
bei Ihnen ging es nicht gut, wenn man das so sagt.
Nee, die wollten mich dann nicht mehr haben und ich sie auch nicht. Und in Konsequenz dieser Entwicklung war es dann natürlich ganz leicht, der Bitte auf Verlassen der DDR nachzugeben, auch für den Staat, weil die sind mich losgeworden. Die haben ja auch ihre Dissidenten nicht geliebt. Ich zum Beispiel wäre wunderbar gewesen, jeden Abend die arme, jetzt eingeknastete Gabriele. Das wollten die natürlich auch nicht. Ich war ja eine junge, hübsche Frau, hätte sich markttechnisch bestimmt.
Ganz sicher, ja.
Wäre amüsant gewesen. Aber es wurde ja mit der Grenze gespielt, das will ich sagen. Auch die Personen in der DDR sind mit der Grenze umgegangen, spielerisch. Also der völlig humorlose Umgang heute mit der DDR und der Versuch, sie als Unrechtsstaat abzuqualifizieren, wird der Geschichte nicht gerecht, in meinen Augen. Bei Menschen leben, auch heute gilt es, nicht juristisch, sondern sie leben. Hm. Und leben in den Verhältnissen, in die das Leben sie gestellt hat. Und ich glaube, in Deutschland, in der deutschen Nachkriegsgeschichte, kannst du nichts verstehen, ohne von den Besatzungsmächten auszugehen. Insofern habe ich sogar mit Hilfe meines Bruders einen Brief geschrieben, dass ich gerne die DDR verlasse. Ich weiß gar nicht mehr, an wen wir den geschrieben haben. Ob ans Kulturministerium oder ans ZK oder an beides. Und dem wurde gern stattgegeben.
Und wie hat Ihr Vater reagiert? War er enttäuscht, dass Sie jetzt...
Ach, überhaupt nicht. Mein Vater kannte mich doch. Ich verstehe das immer nicht, weil in Deutschland werden wirklich ideologische Verhältnisse als ganz primäre persönliche Verhältnisse gesetzt. Ich meine, gut, mit Corona ist es Ihnen gelungen, die Gesellschaft zu spalten. Aber wir haben heute andere Spaltungsmöglichkeiten als noch zur Zeit der beiden deutschen Staaten. Eigentlich mit der deutschen Wiedervereinigung, als nämlich über den Vereinigungsprozess eigentlich eine neue Spaltung innerhalb des Landes definiert wurde. Weil es die guten Deutschen gab und die schlechten Deutschen, die reichen Deutschen und die armen Deutschen. Und weil den Ostdeutschen eigentlich der Weg in dieses gemeinsame neue Deutschland verwehrt wurde, weil sie beschrieben wurden als eben etwas minder bemitteltes. Und weil die unterschiedliche Sozialisierung zum Vorwurf gemacht wurde.
Was man heute hat als das dunkle Deutschland und die demokratietauglichen Deutschen, das sind die im Westen, und die nicht tauglichen Deutschen, das sind die im Osten.
Ganz genau.
Die wählen die falschen Parteien.
Und da stehen ja immer Entscheidungen dahinter. Und die Entscheidung zum Beispiel, in dieser Weise über die DDR zu sprechen, war natürlich auch eine Entscheidung gegen die Sowjetunion und gegen ein gemeinsames Europa, weil die Ostdeutschen diejenigen gewesen wären, denen über eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, die hätten da privilegiertere Bedingungen gehabt, weil sie viele Russisch sprachen, also ich nicht, aber viele sprachen es ja schon oder auch dort studiert hatten und ein besseres Verhältnis und eine größere Kenntnis gehabt haben, hätten einbringen können. Ja, und darüber dann auch eine Stellung in der Gesellschaft, in der ganzen Gesellschaft hätten sich erarbeiten können. Und den Ostdeutschen wurde das verwehrt, weil die Russen rausgedrängt wurden aus dem Prozess des gemeinsamen neuen Verständnisses von Deutschland, weil Deutschland eben in der Mitte Europas liegt.
Ich will noch mal zurück auf die Spaltung, die Sie gerade geschildert haben, weil Sie sagten, Sie fanden meine Frage so lustig, weil Sie den Eindruck haben, dass wir, vielleicht wir Westdeutschen, ich bin ja Westdeutscher, immer das Gefühl haben, dass das, was man so als DDR-Klischee hat mit den Herrschenden und den Beherrschten und dass es da eine Riesenspaltung gab und dass man das auch in die familiären Verhältnisse überträgt.
Ja.
Das hätte ja meine Frage keinen Sinn.
Genau. Und das war natürlich nicht so, weil mein Vater wusste ja, dass ich sozusagen immer, aber das ist auch eine Berufskrankheit natürlich, immer denke, dass die Räume offen sein müssen und jedes einzelne menschliche Leben seine eigenen Begründungen hat und auch Gründe. Das ist eine Berufskrankheit, das muss ein Schauspieler denken und fühlen, weil wie soll man sonst je irgendeine Figur, die ja nicht man selber ist, spielen? Und außerdem gibt es eine Kindergeschichte, die habe ich meinem Vater erzählt, um es nochmal zum Abschluss zu bringen. Die erzähle ich gerne und wiederhole ich auch gerne, weil es von ihm eine enorme Leistung war. Ich habe, als ich so 3, 4 war, muss ich ihn irgendwann mal sehr genervt haben mit meinem ganzen, warum ist es so und warum macht der das und die das und warum ist Peter, nimmt mir die Schippe weg oder ich weiß nicht, was ich alles ihn gefragt, gesagt oder bedrängt habe. Und irgendwann drehte er sich um und sagte zu mir, hör mal her, das gibt auf der Welt so viele Mittelpunkte wie Menschen. Und seitdem überlege ich, muss so ungefähr 4 gewesen sein, immer, welcher nächste Mittelpunkt mir gegenübersteht, der eben was anderes tut als ich. Mhm. Und als ich weggegangen bin aus der DDR, habe ich zu ihm gesagt, Vaterchen, sag ich, das hättest du mir nicht sagen dürfen. Und dann sagte er, habe ich das gesagt? Ich sage, ja, hast du. Und dann sagte er, siehst du, das habe ich bei Feuchtwanger geklaut, aus dem jüdischen Krieg. Dann erzählt er die Geschichte fertig, wie ein Senator in Rom Intrigen zum Opfer fällt und Rom verlassen muss. Und als er im Nachbarstaat ankommt, versteht er nichts, was die Menschen tun, was die Menschen sagen. Und dann beginnt er langsam die Sprache der Menschen zu verstehen Und da wird ihm klar, es gibt auf der Welt so viele Mittelpunkte wie Menschen. Und Rom ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Und das hat er mir fertig erzählt. Und dann musste ich lachen und habe gesagt, tschüss.
Tschüss. Aber Sie haben in Ihrem Buch einen kleinen Dialog über Ihren Abschied formuliert.
Ja. Ich habe meinem Vater gefragt, Vaterchen, wenn es so schwer war, die DDR zu gründen, warum musstet ihr das tun? Und dann hat er überlegt und hat gesagt, und was hätten wir deines Erachtens nach tun sollen? Und dann habe ich wirklich überlegt, weil ich dachte, was sollten sie machen? Du hattest diese geballte Gegenkraft mit der anderen Währung, mit den drei westlichen Besatzungsmächten. Was hätten sie tun sollen? In welcher Form hätten die Ostdeutschen existieren sollen im Rahmen der sowjetischen Besatzungsmacht? Natürlich mussten sie einen Staat gründen. Und das hatte ich mir überlegt und habe gesagt, ja, was hätten wir tun sollen? Die DDR gründen. Und das hätten sie machen müssen, sollen, und es gab gar keine andere Möglichkeit.
Kommen wir mal ganz kurz zu Ihrem Bruder und auch dem Buch über Ihren Vater. Gregor Gysi ist Ihr jüngerer Bruder. Ja. Sie sind 2 Jahre älter als er.
Anderthalb,
okay. Ich erzähle Ihnen ganz kurz eine Geschichte selbst jetzt. Monika Maron schilderte, dass Sie auch sehr gut befreundet waren. Mhm. Monika und Sie waren ja sehr gut befreundet. Und dass, nachdem Rudolf Barrow festgenommen war, sind jetzt die 1977, 78 die Jahre, waren Sie beide so empört, also Monika und Sie.
Ja, klar.
Sie waren Parteimitglied, Monika war Parteimitglied, dass Sie sich, so schildert sie das, geschworen haben, aus der Partei auszutreten, wenn er verurteilt würde.
Ja.
Nun war Ihr Bruder aber der Anwalt von Barrow.
Ja.
Er wurde verurteilt und dann abgeschoben aus der
DDR. Ja, aber wenn ich, dann muss ich Ihnen die Hintergründe erzählen.
Dafür sind wir hier.
War wirklich auch ein bisschen witzig, weil ich hatte jetzt immer viel Besuch und auch viele Leute, die ich gar nicht kannte. Irgendwie ist das von meiner Mutter, man führt ein Haus. Also man hat nicht nur eine Wohnung und zählt die Bekannten und guckt, wer alles nicht kommen darf, sondern es ist eben ein Haus.
Das ist übrigens, ich will Ihnen damit nicht zu nahe treten, aber ein sehr großbürgerlicher Lebensansatz.
Meine Mutter ist ja in dieser aristokratischen Struktur groß geworden und meine Großmutter ist wirklich auch mit dem Kindermädchen Marsha zusammen alt geworden. Und die beiden alten Damen wohnten eben in West-Berlin und kamen dann hierher.
Im vornehmen Nikolassee.
Im vornehmen Nikolassee, na, das ist ja das Mindeste. Und dann kam die Schwägerin, Dünkel. Frau Tante, die Gräfin, kam immer zu Besuch. Und für uns war das natürlich auch so ein bisschen eine fremde Welt. Die waren alt und erzählten von lauter Sachen, die nicht unser Leben ausmachten. Ja? Und meine Mutter wollte auf gar keinen Fall die gleiche Konstruktion und hat genau die gleiche Konstruktion in ihrem Leben geschaffen. Wir hatten, Gott sei Dank, unser wunderbares Kindermädchen und sind in der gleichen Konstruktion groß geworden, also dieser feudalen Konstruktion, in der du im Grunde genommen eine Bezugsperson hast auf der tatsächlichen Ebene, von der du abhängig bist als Kind, ja grundsätzlich. Sie gibt dir zu essen, sie kümmert sich um dich, sie schützt dich. Und gleichzeitig in der Sozialhierarchie bist du ihr vorgeordnet, eigentlich.
Mhm.
Und das ist eine feudale Konstruktion. Die gibt's sonst nicht. Ja, und in der Konstruktion musst du natürlich soziale und persönliche Strukturen genauer bewerten und lernst auch, dich zu verhalten. Also zum Beispiel unser Kindermädchen Schätzi, da gab es eine berühmte Geschichte, die erzählte sie dann auch immer wieder, wie sie anfing im Haushalt. Und natürlich aß man dann zusammen am Tisch. Also nicht wie in sozial organisierten Verhältnissen, wo dann das Personal nach unten gesetzt wird. Das natürlich nicht. Im kommunistischen Haushalt isst man dann schon zusammen. Aber auch in Haushalten, die eben kleiner sind, ist jetzt weniger ideologieabhängig, aber auch schon. Du musst es ja dann auch wollen. Und Schätzi backte Kuchen und dann sagte meine Mutter irgendwie, ach Schätzi, der Kuchen ist doch angebrannt. Und meine Schätzi guckte traurig und da soll ich, so wurde berichtet, mit meinen kleinen Patschpfoten so einen Kuchen genommen haben, auf meinen Teller geknallt, reingebissen und in die Stille hinein gesagt haben, der Kuchen von meiner Schätzi schmeckt sehr gut. Und dann guckten sie und die Macht der Mutter war sozusagen gebrochen, die soziale Macht. Dank Schätzi. Aber auch Schätzi konnte nicht allmächtig werden, weil es ja die Mutter gab. Und in diesem Verhältnis musst du eben früh lernen, dich zu verhalten, dass es vielleicht doch auf dein Verhalten ankommt, was du in der Sekunde bewertest und dass es keine Allmacht gibt. Das ist wichtig, dass man das lernt, dass es keine Allmacht gibt auf dieser Erde.
Sie schildern da natürlich auch versunkene Welten, Hausmägde, die Villen am Wannsee, das Berliner Großbürgertum. Sie haben jüdische Wurzeln, der russische Adel steckt in ihrer Familie. Und dann jeder Einzelne in diesem, ja, wie soll ich sagen, Kombinationspunkt Ost-West, Kommunismus, Kapitalismus, DDR, BRD und so weiter. In ihrer Familienlinie herrscht also eine Geschichtsdichte. Sagen wir es einfach so, eine Geschichtsdichte in ihrer Biografie.
Ja, das ist das Verrückte.
Das ist das Verrückte, ja. Wie so ein Kreuzungspunkt von ganz vielen verschiedenen Linien, von Russland und England und Deutschland natürlich und DDR und Ost und West und Kulturminister und heute ihr Bruder Gregor Gysi, der ja Vorsitzende der PDS lange dann war. Und irgendwas in ihrer ganzen Familie ist ja wie so, wie soll ich sagen, so ein Staatskarma oder so ein europäisches Geschichtskarma.
Das ist so. Zwar niemals in dem Bemühen, das zu sein und niemals in dem Bemühen, das irgendwie darzustellen, sondern es hat sich so ergeben.
Ja, es hat sich so ergeben. Gleichzeitig sind sie natürlich auch, wenn ich die Stellen richtig erinnere, die sie mit ihrem Bruder über ihren Vater sprechen und sagen, was für ein Bücherreichtum sie aufgewachsen.
Ja, klar, weil
er war ja auch Aufbauverlagschef.
Er hat ihn ja gegründet.
Er hat ihn gegründet, genau.
Und meine beiden Eltern waren Verleger. Also Bücher waren das Leben, ihr Leben und damit natürlich auch unseres. Das ganze Haus stand voll mit Büchern.
Ja, das Haus, in dem wir gerade hier sind.
Genau.
Hier unten auch?
Ja, ja, klar. Das Bild, was Sie da sehen, das ist eben noch aus Russland.
Aber wir wollten noch mal über Ihren Nicht-Austritt aus der Partei und Rolf Barrow und Gregor Gysi
darauf zurückzukommen. Als Barrow verhaftet wurde, sagte Emine Sefke Östermar, wir wohnten ja zusammen, Gabriele, gestern war ja die Gundula da. Ja, das ist ja die Gundula Barrow. Sag ich. Dann weißt du was, dann rufen wir mal an. Entweder sie hat jetzt ganz viele Bekannte oder gar keine. Wenn sie viele hat, okay. Wenn sie gar keine hat, dann laden wir sie ein. Also angerufen, sie hatte gar keine. Und dann kam Gundula und sie hatte zwei Kinder und die waren frisch geschieden.
Rudolf Barrow und seine Frau hatten sich schon scheiden lassen, um sie nicht in Schwierigkeiten zu bringen.
Nein,
also wurde so kolportiert.
Eine andere Frau. Aber das war eben sehr, sehr kurz. Und auch wenn der weggegangen wäre, ständig wäre, ja, was ist, was sagen Sie, was macht Ihr Ex-Mann jetzt und so weiter. Und darauf konnte ich sie aufmerksam machen und ich habe sie gefragt, was sie möchte. Kann ja sein, man will das. Aber kann auch sein, man will es nicht. Und wenn man es nicht will, muss man sich verhalten, bevor die Frage im Raum steht. Und dann meinte sie, sie würde, wenn er weggeht, mir war klar, wenn der verhaftet wird, der wird gehen.
Geschoben.
Ja, das halten die gar nicht aus. Dann meinte sie, ja, das würde sie tun. Und sage ich, na gut, dann rufen wir jetzt Gregor an. Und dann habe ich Gregor gefragt, ob er Barrow verteidigt. Wusste er, verteidigt ihn, aber man muss ja fragen. Und dann sagte er ja. Und dann hat Gundula ihm den Auftrag auch übergeben. dadurch ist natürlich so eine Geschichte entstanden. Später haben die Leute immer dies und das überlegt, welcher Geheimdienst was gemacht hat. In dem Fall war ich mein eigener Geheimdienst und die Mädchen haben das so mal gemacht einfach. Und dann hat Gregor ihn ja auch verteidigt und sehr gut. Und das sind dann eben so Überlegungen. Da erinnere ich mich, da erschienen in West-Berlin, ich glaube, es war sogar bei Rotbuch, viele, die ihre Solidarität mit Baro erklärt haben. Und unter anderem auch Biermann, der schrieb, dass er da bleiben soll und kämpfen, ganz toll. Und da weiß ich, habe ich mich richtig geärgert. Weil da sowas zum Beispiel, es kommt mir jetzt nicht in meinen Haushalt, weil das ist einfach ein Stück gemein.
Aus dem sicheren Westen heraus.
Aus der eigenen Sicherheit, ich will gar nicht sagen West-Ost, aus der eigenen sicheren Position, den eigenen Marktwert verteidigend durch sein Alleinstellungsmerkmal der Verfolgung, weil dann hatten wir ja dann schon zwei prominente Verfolgte. Und der Baro hat wirklich gesessen im Unterschied zu Herrn Biermann. Und das ist ein Vorschlag, der ist asozial. Das ist einfach gar nicht zu verhandeln. Also ich habe zum Beispiel gedacht, mit Gefängnis oder ohne, der Mann hätte sowieso die DDR verlassen müssen, weil für seine Art zu denken waren jetzt keine Partner da. Die waren in Frankreich. Es gab ja viele Philosophen, die um und mit der sozialistischen Theorie gedacht haben. Da war er dann auch besser aufgehoben.
Und ihr schwur, aus der Partei auszutreten, wenn er verurteilt würde.
Ja, den habe ich aufgeschoben, weil Gregor mich auch gebeten hatte. Weil er wollte nun wiederum seine Verhandlungsstrategie jetzt nicht mit einem Nebenschauplatz belasten.
Mhm.
Aber wie gesagt, es hat nicht lange gedauert.
84 war es dann soweit. Wie ist das? Sie hatten gerade angedeutet, dass Sie die Frau von Rudolf Baro oder die Ex-Frau von Rudolf Baro gesagt haben, wenn du Herrschaft oder zumindest Einfluss auf die Geschichte, die geschrieben wird, mit dir und Rudolf Baro behalten willst, musst du was unternehmen. Das ist bei Ihnen ja auch ein durchgängiges Thema, finde ich. Gerade jetzt auch im letzten Buch, dieses Antigone-Thema, dieses, wer hat die Macht über die Geschichte? Das ist etwas, das durchzieht ihr Denken und Leben, zumindest das der letzten Jahre. Vorher kann ich das nicht beurteilen. Aber Antigone hat ja zwei Brüder, die gestorben oder gefallen sind. Und der eine darf begraben werden und der andere nicht.
Genau.
Und Antigone rast dann, sagen wir es mal so, weil sie die Ungerechtigkeit, dass die Herrschenden noch nicht mal ein Begräbnis, ein würdevolles Begräbnis vornehmen. Und ich hatte den Eindruck, ich glaube, Sie sagen das auch, das ist ja das, was den DDR-Bürgern genommen wurde. So habe ich den Eindruck, dass deren Geschichte nicht würdevoll beerdigt werden konnte.
Weil sie nicht begriffen wird als das, was sie ist, eine deutsche Nachkriegsgeschichte. Und sie ist nur zu verstehen aus dem Krieg heraus. Es ist absurd zu verlangen, dass irgendetwas anderes hätte passieren können. Der Staatsaufbau Russlands ist ein anderer als der der USA. Wenn ich mir die Sachen näher angucke, geht es immer um die Ergreifung von Gestaltungsmöglichkeiten, um nicht zu sagen von Macht, was das identisch ist. Wer gestaltet was? Wer sitzt am Tisch mit bei dem Schaffen von Gesetzen? Und dass jetzt wieder eine Form der Machtergreifung über die EU, genauso würde ich es sagen, weil so eine Sanktion zum Beispiel sprengt die Einhegung von Macht durch Rechtsstaatlichkeit, durch Recht.
Da kommen wir gleich noch drauf, weil das ist natürlich der ganz aktuelle Bezug. Ich würde gerne nochmal auf den Ost-West-Bezug und dann auch auf 89, 90 zu sprechen kommen, weil wenn Sie, wie Sie schreiben, den DDR-Bürgern die Beerdigung ihrer Geschichte, das würdevolle Beerdigen, verboten wird oder zumindest nicht zugelassen wird, zu welchen Konsequenzen führt das?
Naja, das führt natürlich zu sozialen Konsequenzen, weil innerhalb der Hierarchisierung ganz Deutschlands werden dann die Ostdeutschen disqualifiziert als diejenigen, die eine Tyrannei zugelassen haben, während ja die Westdeutschen im heldenhaften Kampf um Demokratie,
Freiheit
und Freiheit
Westen.
Ja einzigartig gekämpft haben. Und die Ostdeutschen waren dazu offensichtlich nicht in der Lage, also müssen erzogen werden. dazu, um dann in der Lage zu sein. Und da frage ich ihn mit Marx auch, wer erzieht die Erzieher? Und woher kommt das Recht und wie findet das statt? Und die DDR hatte eben andere Mechanismen, in denen ein gesellschaftlicher Ausgleich stattfand oder auch nicht stattfand, natürlich auch mit vielen Brutalitäten. Nur diese Brutalitäten gibt es immer. Es ist absurd anzunehmen, dass es das in Westdeutschland nicht gäbe. Also das Verbot der Kommunisten, das Verbot der FDJ, das sind ja noch ganz sichtbare, deutliche Momente. Aber die Art und Weise, wie Sozialstandards gesetzt werden und das Brechen des Bildungsprivilegs gab es natürlich im Westen auch, weil ja die Männer waren alle gefallen oder die Frauen und Kinder in Bombenhagel gestorben. Und natürlich gab es einen enormen Bildungsnachholbedarf in beiden deutschen Staaten. Und die DDR hat den noch jetzt auf einer anderen Weise geführt durch die Arbeiter- und Bauernfakultäten, weil sie ja auch im Auge hatten, die Unterschicht anders an Möglichkeiten der Machtausübung heranzuführen, also der gestalterischen.
Ich verstehe das. Aber die Frage ist, hat das Konsequenzen, die wir heute noch spüren?
Aber ja.
Nennen Sie mal.
Das versuche ich auch zu sagen. Die Ostdeutschen haben zwei Momente, also würde ich jetzt wirklich zuschreiben. Sie sehen es, um ein Beispiel zu gebrauchen, also an der Bewertung der Bombardierung Serbiens. Weil da gab es so Umfragen, wo die Zahl ungefähr gleich war. In Ostdeutschland waren, sage ich jetzt mal, 70%, die Zahlen stimmen nicht, aber gegen die Bombardierung und in Westdeutschland 70% dafür. Da habe ich mich gefragt, was ist das? Und dann dachte ich, ja, die Ostdeutschen stellen sich vor, wie dir so die Bomben auf den Kopf fallen und denken, mit der Erfahrung Dresdens und aller bombardierten deutschen Städte im Rücken ist nicht gut. Also die Ohnmacht, ausgesetzt zu sein, haben sie in der Regel nachempfunden und daraus ihre Ablehnung artikuliert. Und die Westdeutschen haben in Identifikation mit der Macht, dass du Macht hast, etwas zu tun, Gutes natürlich, was sonst, aber zum Guten hat man die Macht zu bombardieren und dann identifiziert man sich mit der Macht.
Also das heißt, der Serbienkrieg ist bereits ein Ausdruck dessen, was an Spaltung in Deutschland vielleicht noch vorherrscht. Ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen würden.
Ja, natürlich.
Und jetzt kommen wir mal auf das Aktuelle. Jetzt noch gar nicht auf Jacques, aber die, ich hatte gerade schon angedeutet, Dunkeldeutschland und das helle Deutschland.
Ja.
Die Wahlergebnisse, die im Osten des Landes ja ganz andere sind als im Westen. Die Parteienbindung ist im Westen stärker an Parteien, die schon seit Jahren nicht mehr das machen, wofür sie gewählt werden. Und trotzdem sind die Wähler gebunden an diese Parteien.
Ja, weil es eben soziale Bindungen sind. Und es ist doch scheißegal zum Ende, ob ich in die Kirche gehe, ob ich jetzt wirklich glaube oder nicht. Ich treffe meine Nachbarn, ich treffe meine Freundin, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Ich bin in einem sozialen Bezug. Oder ich gehe zur GST, meinetwegen im Sportverein im Osten oder zur Parteiversammlung, meinetwegen. Da treffe ich die Leute, mit denen ich zusammenarbeite oder mit denen ich groß geworden bin. Ja, wo es einen sozialen Bezug gibt. Zu mir hat zum Beispiel mein Kollege in der Volksbühne gesagt, weil ich war ja dann ausgeschlossen, ach, das ist jetzt so langweilig. Wie schön war das, als wir in den Parteiversammlungen, ach, was wir da alles gemacht haben, wen wir verrückt gemacht haben, oh, das war so schön. Also es gibt
das ist
doch,
das Spiel, was Sie meinen.
Ja, das ist das Leben. Spiel, alles, was spielbar ist, ist lebbar. Und alles, was lebbar ist, ist spielbar. Es findet doch statt. Ich denke doch nicht, wenn in Landshut die Leute in die Kirche gehen am Sonntag, ach, wie sind die mittelalterlich? Ja, die gehen in die Kirche und die machen ihre Witze über den Heiligen Geist und die unterhalten sich mit Maria. Ja, lass sie doch. Und ich muss doch mir anschauen, was tatsächlich gelebt wird. Ich finde, es gibt zum Beispiel eine Grundfrage an die Machtverhältnisse in Westeuropa besonders. Und im Grunde können wir uns nur wehren, indem wir es nicht akzeptieren. Also zum Beispiel für mich ist es ganz klar, um auf Dunkeldeutschland zu kommen. Mhm. Die Art und Weise, wie die AfD zum Paria erklärt wird, ist in meinen Augen kriminell. Die Brandmauer ist eine intellektuelle Bankrotterklärung eines ganzen Landes. In meinen Augen versagt die deutsche Intelligenz bei der Akzeptanz der Brandmauer grundsätzlich.
Ja, jetzt sind wir bei der Politik angekommen, also am Thema, das so wenig Möglichkeiten zum Spiel lässt. Das Leben als Spiel, ich würde mehr auf das Spielerische erfahren, das hat ja ihr Leben durchzogen.
Ja, klar.
Sie haben Schauspielerei studiert, waren dann an der Volksbühne in der DDR. Dann sind Sie, wie gesagt, nach Bochum, ich hatte das im Eingang schon erwähnt, zu Klaus Peimann, Frank Castorf, die kannten Sie noch aus DDR-Zeiten. Das heißt,
ja, den kannte ich noch als Student.
Was war Ihre schönste, intensivste Rolle als Schauspielerin? Weil gedacht, nachdem ich Ihr Buch gelesen hatte, war die Antigone. Ich weiß nicht, ob Sie die je gespielt
haben.
Nein,
habe ich nicht.
Was war Ihre intensivste?
Das kann ich Ihnen sagen. Also es gibt noch Fotos oder vielleicht sogar einen Film. Hängt dann eben von der Inszenierung ab, weil der Regisseur verteilt im Grunde, wenn er die Inszenierung wirklich in gewisser Weise gestaltet, die Räume, die da für Figuren sichtbar werden. Und da durfte ich in einem Stück Der Elefant von Suchowo Kubilin die Tochter spielen. Die hatte in dem ganzen Stück vielleicht 10 Sätze. Und der hatte im Rahmen der Inszenierung uns wie alte bäuerliche Figuren auf Bildern mit irrsinnigen Masken waren wir zugedeckt. Also ich hatte irgendwie ganz dicke Beine. Das war Schaumgummi.
Wann war das ungefähr und wo?
Das war an der Volksbühne.
Also in der DDR
noch? Ich
glaube
in der DDR in den 70er Jahren.
Ja.
Und ich spielte die Tochter. Und das war jetzt vom Spielerischen her, war das unglaublich. Also ich war total verkleidet mit angeklebter Nase und dickem Schaumgummi vorne und hinten und überall. Und da gibt es irgendeinen Text, in dem sie sich vorstellt, sie wäre die Mutter Gottes. Ja, weil in diesem Stück geht es um den goldenen Elefanten, den ein Bauer findet. Und jetzt weiß er, wenn er rauskommt aus seiner Hütte, nehmen sie ihm den goldenen Elefanten weg. Und um die Hütte sammeln sich die anderen Bauern und jeder will ein Stück vom goldenen Elefanten in Gedanken. Und die Familie überlegt, was sie machen kann und sie bauen einen Ballon nach Amerika. Da war Amerika noch Amerika. Diese Tochter träumt, weil alle müssen sich jetzt überlegen, was sie dann wollen, wenn sie in Amerika sind und der goldene Elefant sie ganz reich macht. Und diese Tochter, die will dann die Mutter Gottes sein. Sowas. Und da war so ein Moment, das hat der Regisseur Fritz Marquardt mich auch spielen lassen, wo sie sich träumt in der ganzen Hässlichkeit, in der sie auf der Welt ist, wie sie so schön ist und alle zu ihr schauen und sie schön finden. Und das habe ich offensichtlich auch so berührend gespielt, aber auch so empfunden. Also war ich in der Lage, diesen Widerspruch so zu empfinden. Und das ist ja das, wo das Schauspiel so bereichernd ist für dich, weil du Dinge erleben kannst, die du sonst nicht erlebst.
Das gefällt mir. Damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Odyssee angelangt. Das Spiel, in dem man sich als jemand anderem erlebt. Und das führt mich dann an den Anfang unseres Gesprächs zurück. War Ihre Abkehr von der DDR 1984 und die Übersiedlung nach Westdeutschland auch ein Spiel für Sie?
Ja, als ich aus der DDR weggegangen bin, da war ich eingeladen bei Kurt Hager. Der war im Zentralkomitee Sekretär für Kultur, also nicht für Propaganda, sondern für Kultur und weiß ich nicht mehr genau, wie die sich aufgegliedert hatten bürokratisch. Und der wollte mich gern sprechen und das war interessant, weil mein Telefon war vorher abgestellt. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Das Telefon war abgestellt?
Ja,
von
zwei
der
Tage bevor der Termin war.
Aha.
Ja, da braucht man ja nicht viel Macht zu. Und das Gespräch dauerte relativ lange, weil der mich immer weiter fragte. was ich wozu denke. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, nicht nur, warum ich weg will, weil das war für ihn, glaube ich, der Grund, mich einzuladen. Weil er ja natürlich viel älter war und den Faschismus erlebt hatte und insofern ein sicheres Feindbild hatte und auch wusste, wofür er was denkt oder erlebt. Und das war für ihn so in Frage gestellt, weil er sich fragte wahrscheinlich, warum können auch Kinder dieser Eltern das, was sie so stolz und mühselig geschaffen hatten, so ablehnen, um es zu verlassen. Und dann hat er wirklich gefragt und wollte was verstehen. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass man auch an Träumen ersticken kann. Und dass die DDR in ihrer Grenze und auch der Begrenztheit der Entscheidung den jungen Leuten keinen Raum zum Träumen lässt oder ihre Biografien zu entwerfen. Oder zu wenig Möglichkeiten.
Aber kann man an den Träumen ja nicht ersticken, sondern an zu wenig von Träumen.
Nee, zu wenig an Möglichkeiten, Träume zu realisieren. Mhm. Und wenn immer.
Ach so, deswegen, man hat die Träume, kann sie nicht realisieren und deswegen erstickt man an.
Genau.
Mhm, verstehe.
Und wieder ist es lustig, wie unterschiedlich wir denken. Weil für mich ist es ganz klar, das so rum zu denken.
Dass man an seinen Träumen ersticken kann?
Ja, weil sie nicht
realisierbar sind.
Ja, und
ich habe genau andersrum.
Genau.
Ich habe gedacht, die Träume können so groß sein. Und ich erlebe das, um ehrlich zu sein, dass, ich sag mal, in der politischen Ausprägung, dass dann ein Mann ist, der sich für eine Frau hält, weil er den Traum hat, eine Frau zu sein.
Ja, das stimmt.
Und er erstickt daran auch, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, das natürlich erstickt er daran. Und das ist aber eine Vorstellung, die von deiner individuellen Allmacht ausgeht. Mhm. Und du erstickst an deinem individuellen Allmachtstraum.
Also gibt es zwei Erstickungstode. Ja. Den der individuellen Allmacht und den der staatlichen Oppression.
Ja, genau, in dem Fall. Mhm. Weil der Traum von außen so gekappt wird. Im Westen ist es eben gelungen, dieses Außen unsichtbar zu machen. Also der junge Mann, der dann erstickt, weil er doch keine Frau wird, trotz allem, der weiß nicht, dass sein Traum schon gelenkt ist. Der fragt sich nicht, woher kommt mein Traum? Und deshalb ist er der Allmacht ausgeliefert, auch, aber ohne es zu wissen. Und in der DDR haben die Leute natürlich den Staat gespürt, der permanent für alles verantwortlich war, was natürlich auch nicht stimmt, weil auch der Staat ist bestimmt durch die Geschichte, die Voraussetzung und durch das Außen des Staates. Sie haben aber gleichzeitig immer erfahren, dass sie nicht allmächtig sind. Ihre persönliche Erfahrung als Erfahrungshorizont begrenzt ist. Und das ist klug, weil jeder Erfahrungshorizont begrenzt ist. Und Provinzialisierung heißt ja, dass du deinen Erfahrungshorizont zum Maßstab für die Welt machst. Und in dem Sinne waren die DDR-Bürger Weltbürger und die bundesdeutschen Bürger absolut provinzialisiert, weil sie in dieser provinziellen Allmachtsfigur aufgehoben waren. Und davor war der DDR-Bürger geschützt. Und ich habe immer dann zu meinen westdeutschen Freunden gesagt, ihr werdet es schaffen, die Ostdeutschen genauso zu provinzialisieren wie euch selbst. Ihr werdet es schaffen.
Sie haben es nicht geschafft.
Nein.
Das bringt Ihnen Freude.
Ja, weil es gibt immer eine Kontinuität. Und das, was ich zum Beispiel so schlimm finde, also wirklich ganz schlimm, ist das Abwerfen der Kontinuität und das Angebot für junge Leute, zum Beispiel durch sowas wie den Klimawandel. Alles das, was Generationen vor dir geleistet haben, für null und nichtig zu erklären. Und das ist ein Siegeszug der Dummheit in einem Ausmaß. Das ist unglaublich, weil das ist nicht wahr, einerseits, aber dass Jugend den Anspruch hat, etwas zu verändern, ist richtig. Dass Jugend blöd ist, weil es ein erfahrungsloses Sprechen ist, ist auch richtig. Aber es muss eine Kommunikation geben. Und der Vorschlag des Klimawandels durch Hinterrückslenken von Energieressourcen, durch Finanzoperationen, ist kriminell, weil er viel, viel mehr vernichtet, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Es kann nicht sein, dass die nächste Generation die alte Generation für null und nichtig erklärt. Wir haben natürlich Vorläufer in Deutschland. Das ist ja meine Generation, die den Zweiten Weltkrieg, die Judenvernichtung nur auf die Vorgeneration, auf die Generation der Eltern verweist und nicht auf eine kulturelle Katastrophe, die sich entwickelt hat und deshalb auch nicht denken kann, was sie jetzt machen. Deshalb werden ihnen auch die Parallelen nicht klar. Und das ist das, was ich jetzt, sagen wir mal, bei mir und meiner Generation einklage. Wir haben diese Kinder, die in dieser Generation geboren wurden, diesen Allmachtsfantasien, die durch den Klimawandel definiert werden, überlassen. Und wir haben nicht verstanden, wie wir selbst, egal ob links, rechts, oben, unten, hinten, vorne, wie wir selbst Träger dieser allmachtsfantasielichen Kultur des Narzissmus waren oder sind.
Dann kommen wir zur Aktualität, Frau Gysi. Würden Sie dem zustimmen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich in den letzten 15, 20 Jahren zu einer DDR 2.0 entwickelt hat?
Ja, dem würde ich nicht zustimmen. Und zwar deshalb, weil die DDR in ihrer Form der Machtverteilung für die Bürger unglaubliche Möglichkeiten bot. Erstens mal durch die Konkurrenz der beiden deutschen Staaten. Und jeder DDR-Bürger wusste, dass er mit dieser Konkurrenz und dem Bezug darauf, der nämlich durch die Sicherheit, ein zweites Leben führen zu können, den Staat im Grunde ohnmächtig gemacht hat. Weil der Staat konnte dich nicht ausschließen aus allem. Der konnte in bestimmten Rahmen sanktionieren, aber den Rahmen konntest du sprengen. Und das war ein absolut privilegierter Zustand, der durch diese deutsche Zweistaatlichkeit entstanden ist. Du konntest dein Leben immer zweimal denken. Und das kannst du heute nicht. Es gibt viele Leute, die ja jetzt weggehen aus Deutschland, die ihr Leben genau zweimal denken. Aber dazu muss deine Biografie an einer bestimmten Stelle sein. Du brauchst bestimmte Voraussetzungen und du brauchst genügend Geld.
Und heute?
Das geht heute viel schwerer. Du kannst nicht einfach Brasilianer werden oder Chinese. Zur Beschreibung des Machtgefüges unbedingt nötig, die Bundesrepublik neben der DDR zu denken und die Möglichkeit des Umgangs mit dieser Zweistaatlichkeit.
Und heute gibt es nur noch den einen Staat, nur noch die eine EU. Und wenn sie einem die Konten sperrt und einen nicht mehr arbeiten lässt, dann hat man so eine bürgerliche Existenz und gibt keine Parallelausweichmöglichkeit.
Nein. Noch dazu, wo dir die Ausreise verwehrt wird. Und jeder DDR-Bürger wusste, dass er sein zweites Leben hat. Auch der Junge bei der Staatssicherheit oder das Mädchen wusste, sie können zum Verfassungsschutz gehen. Und die hätten sie auch genommen. Da kannst du sicher sein.
Frau Gysi, das nehme ich als Schlusswort und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Markus Pfahlefeld.